Philipp Misselwitz ist Architekt und einer der beiden Geschäftsführerin von Bauhaus Erde. Wie wir mit Architektur eine nachhaltige Zukunft gestalten können, erfahren Sie heute von ihm in Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast für Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries. Herzlich willkommen.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst für unseren Podcast. Wir fangen ja immer ein bisschen biografisch an. Und da würde mich bei dir natürlich interessieren, wie bist du zur Architektur gekommen?
Ich weiß, dass ich eigentlich schon immer Architekt werden wollte. Ich bin aber in der DDR aufgewachsen, in Jena. Und es wurde mir früh gespiegelt, dass Architektur eigentlich als Studienplatzkontingent nicht vorgesehen war. Und ich kann mich erinnern, da sehr drunter gelitten zu haben. Ich war dann, als man sich da entscheiden musste in der 10. Klasse, war ich 15 und habe den ganzen Druck gespürt und weiß noch, meine Eltern haben dann die Idee gehabt, dass ich vielleicht Arzt werden sollte, um dann vielleicht später zur Architektur zu wechseln. Das fand ich schrecklich, aber mit der Wende dann in der 11. Klasse gab es freie Studienplatzwahl und für mich war das die Rettung.
Wenn ich deine sozusagen Karriere sozusagen so grob im Blick habe, bist du doch gar nicht Architekt geworden.
Ja, das ist richtig. Eigentlich bin ich, obwohl ich immer Architekt werden wollte und das dann auch in Großbritannien studiert hatte, war mir dann so eine Bürotätigkeit, da hatte ich durchaus auch einige Jahre Erfahrung gesammelt, vielleicht dann doch ein bisschen zu eng und ich habe mich dann mehr so für die Ränder von der Architektur interessiert, wie für eigentlich Architekten, für Architektur ohne Architekten. So, wir haben uns im Rahmen des Projektes Catalyst an der TU Berlin, was ich gleich nach dem Studium zusammen mit Philipp Oswald und Klaus Overmeyer begonnen hatte, mit nutzergetragener Raumentwicklung auseinandergesetzt. Also eigentlich, was passiert in der Stadt, wenn klassische Planung und Architekturentwicklung versagt? Das fand ich sehr interessant. Das war so die Atmosphäre von Berlin auch so in den späten 19, frühen 2000ern, die mich sehr geprägt hat. Und später bin ich dann zusammen mit meiner Frau eher in den Nahen Osten gezogen für ein paar Jahre. Wir haben in Israel gelebt, in der Türkei. Und da habe ich ganz andere Muster auch von Stadtwerdungen kennengelernt, in Flüchtlingslagern, in informellen Siedlungen. Und auch das fand ich sehr, sehr spannend. Und das hat mir auch wiederum eigentlich so ein breiteres Verständnis von Architektur gegeben als ein gebauter Raum, an dem sehr, sehr viele Menschen und Akteure mitwirken.
Und dieser Vorstellung von Architektur, die du jetzt beschrieben hast und an der du jetzt arbeitest, war die dir schon klar, als du da so mit 14, 15, 16 davon geträumt hast, Architekt zu werden? Oder wolltest du da wirklich Hochbau machen und Städte bauen oder Hochhäuser oder schöne Einfamilienhäuser? Und wenn nicht, was war für dich so ein Knackpunkt dieser, weil ich es mir nicht vorstellen kann, dass dir das schon als junger Mensch klar war?
Also was ich, die Themen, mit denen ich mich jetzt auseinandersetze, sind tatsächlich für mich auch neu gewesen. Also die, nach den Erfahrungen außerhalb von Europa und diesem Kennenlernen eigentlich von ganz unterschiedlichen Formen von Stadtwerdung und Bauen, war ich ja dann an der Uni Stuttgart und auch an der TU Berlin und habe die Habitat-Klinik geleitet. Und ich muss ehrlich sagen, diese Dimension, wie die gebaute Umwelt auch dazu beiträgt, den Planeten kaputt zu machen, das äußert sich dann im Klimawandel und in der Ressourcenkrise und der Biodiversitätskrise, war mir nicht bewusst. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann den Klimaforscher John Schellnhuber kennengelernt habe, der ungefähr 2018, 19 so in den letzten Jahren seiner Tätigkeit am PIC die Idee entwickelt hat, ein Bauhaus Erde zu gründen und dafür Mitstreiter gesucht hat, die das umsetzen.
Genau, jetzt bist du ja einer der beiden GeschäftsführerInnen vom Bauhaus Erde, Bauhaus Earth. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was ihr da macht.
Wir sind innerhalb von 3,5 Jahren jetzt von 0 auf fast 60 Menschen gewachsen hier am Bauers Erde. Das ist eine gemeinnützige GmbH, die gefördert wird von Stiftungen und auch öffentlichen Forschungsmitteln und Industriepartnerschaften. Und die Idee war, dass wir schon in Anerkennung der Leistung des historischen Bauhaus, da gab es ja die Idee Kunst und Architektur und die Möglichkeiten der Industrialisierung eigentlich zu nutzen, um bessere Gesellschaften zu erfinden, gerechter Gesellschaften zu erfinden, dass wir diese Idee dieses interdisziplinären Handelns und systemischen Handelns übertragen auf die Fragestellungen von heute. Und die sind nun mal in einem ganz hohen Maße auch ökologische Fragen. Nicht nur, aber es sind soziale und ökologische Fragen. Also wie gelingt es uns, das Bauen von dem größten Zerstörer der Umwelt mit 40% der globalen Treibhausgasemissionen neu zu erfinden, und zwar systemisch, in eine eher heilende Kraft. Also wie können wir über das Bauen nicht nur weniger die Umwelt zerstören, sondern auch über das Bauen die Umwelt und unser Planeten regenerieren, sozial und ökologisch.
Das klingt jetzt alles erstmal sehr abstrakt. Kannst du das irgendwie an was Konkreten beschreiben? Ihr habt hier ja auch eine Werkstatt. Ihr baut ja, glaube ich, auch wirklich oder seid ja nicht nur denkend, schreibend, forschend tätig, sondern auch handelnd. Vielleicht kannst du es mal an konkreten Beispielen festmachen, wie dieses Heilende oder Regenerierende aussehen kann.
Ja, das mache ich gerne. Vielleicht sage ich noch kurz, dass wir mit unseren fast 60 Mitarbeitenden tatsächlich wirklich interdisziplinär aufgestellt sind. Wir haben Ökologen und Kreislaufwirtschaftler und Soziologen und Systemdenker, aber eben auch Handwerker und Architektinnen und Planer. Und das ermöglicht uns eigentlich, dieses System bauen, so in der Breite zu denken und zu verstehen und zu überlegen, wo sich Dinge verändern muss. Architekten arbeiten ja oft, haben gar keine Zeit im Alltag darüber nachzudenken, wo kommen eigentlich die Materialien her zum Beispiel. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, an dem man gut erklären kann, was im Moment schiefläuft und was sich verändern muss. Wir bauen, wir sind als Architekten im Alltag oft Katalogleser, die Bauprodukte aus Katalogen zusammensuchen und bestellen und es dann irgendwie ästhetisch anspruchsvoll umzusetzen, mit manchmal mehr, manchmal weniger Gestaltungsanspruch. Aber wir haben keine Zeit, darüber nachzudenken, was eigentlich wo die Materialien herkommen, ob sie vielleicht auch schon in der Art und Weise, wie sie gewonnen werden, bevor sie überhaupt auf die Baustelle kommen, schon großen Schaden angerichtet haben. Das Beispiel ist offensichtlich Stahl und Beton, die verbrauchen so viel graue Energie, dass es zum Teil niemals gelingen wird, auch über lange Nutzung dieser Materialien diesen Fußabdruck wieder gut zu machen. Also in die Produktion von Stahlbeton geht einfach schon in der Herstellung wahnsinnig viel kaputt. Wir benutzen Ressourcen wie Sand und Kiesel und andere Aggregate, von denen wir gar nicht mehr ausreichend haben, um den Bedarf zu decken auf der Welt. Es verschwinden Strände und Flussbetten. Wir kriegen das gar nicht mit. Das sind sogenannte externalisierte Umweltkosten, die wir gar nicht wahrnehmen in der Stadt als Nutzerin oder als Architektin. Dann in der Herstellung auch geht so viel Energie rein. Es entstehen chemische Reaktionen, die sehr viel Treibhausgas emittieren. Man sagt ja, dass Zement an sich 7-8% der globalen Treibhausgase emittiert. Das heißt, das sind aufgrund von der Ressourcenfrage und aufgrund von den Emissionen eigentlich extraktive, CO2-intensive Materialien, mit denen wir nicht mehr bauen sollten oder die wir nur noch so bewusst und punktuell da einsetzen sollten, wo wir keine Alternativen haben. Und wir nennen das Materialwende, das ist ein großes Thema am Bauers Erde. Wir überlegen, wie kann man Hebel bei der Dekarbonisierung dieser Bauproduktketten auch von Stahl und Beton nutzen? wie können wir generell viel ressourcenbewusster und optimierter Material überhaupt einsetzen und viel, viel länger im Baukreislauf halten. Und unser großes Thema ist, was könnten alternative Materialien sein? Was ist eigentlich die Materialpalette der Zukunft, mit der wir bauen sollten? Und da glauben wir, dass gerade ähnlich wie wir im Energiesektor über regenerative Energie, erneuerbare Energie denken, dass wir genauso eine Haltung zu regenerativen Materialien entwickeln müssen. Das heißt, wie können wir der Natur Materialien entnehmen? Wie können wir auch Abfälle aus Landwirtschaft, aus Forstwirtschaft viel besser nutzen? Nicht nur Holz, sondern eine ganz breite Palette von biobasierten Materialien wiederentdecken, die dann regenerativ sind, wenn wir genau dasselbe neu anpflanzen, was wir geerntet haben. Und dann können wir nämlich einen dreifachen Effekt nutzen. Wir können die Intelligenz der Natur nutzen, die über Photosynthese atmosphärisches CO2 bindet, also aus der Atmosphäre holt, über die, das nennt man Sequestierung. Dann in den Fasern das CO2 speichert und über langlebige Bauprodukte Gebäude und Städte auch zu CO2 senken werden lassen kann. Und gleichzeitig auch eine biobasierte Bauwirtschaft entwickelt, die die Finanzierung, die wir brauchen, um unsere Wälder umzubauen, um aufzuforsten, um ökologische Landwirtschaft zu betreiben, bereitstellt. Ein ganz konkretes Beispiel ist zum Beispiel, wir arbeiten im Rahmen unseres Fellowship mit der Experimentalstiftung von Regine Leibinger zusammen mit Fellows, die in einem Fall untersucht haben, wie können wir eine Reparatur unserer Städte und der Landschaften zusammendenken, am Beispiel von Mooren. Wir wissen ja, dass trockengelegte Moore in Brandenburg und in Deutschland insgesamt mehr als 7% der Treibhausgase emittieren, weil sie trockengelegt worden und industriell bewirtschaftet worden und die Torfschichten, die das gespeicherte CO2 und Methan gebunden haben, erodiert sind und Landschaften werden also auch wie Industrie, wie Städte, wie Verkehr zu CO2-Emittenten und das ist in einigen Regionen wirklich dramatisch. Das heißt, wir müssen die Landschaften wieder vernässen. Aber einer ländlichen Bevölkerung zu sagen, ihr dürft eure Felder nicht mehr nutzen, ihr müsst es wieder vernässen, es muss unter Naturschutz gestellt werden, führt zu großen Konflikten und Verwerfungen und dem Gefühl, dass die ländliche Bevölkerung nicht mehr gebraucht wird. Das ist ein gefundenes Fressen für populistische Parteien. Wir entwickeln da alternative Geschichten. Wir sagen, was kann denn auf einem wiedervernässten Moor wachsen? Und können da vielleicht auch Baumaterialien wachsen, die eine Wertschöpfungskette starten, die vielleicht viel einkömmlicher ist für die ländliche Bevölkerung als eine ausgelaugte industrialisierte Landwirtschaft. Und das haben wir untersucht an einem ganz konkreten Beispiel in der Sernitz bei Angermünde im Norden von Brandenburg, wie viel Bauprodukte, die wir einsetzen im Bestand und auch im Neubau, können auf wiedervernässten Mooren wachsen. Und das ist erheblich. Wir können bei einigen Bautypen über die Hälfte des Materialbedarfs decken aus den Fasern, die man verpressen kann, für Isolierplatten verwenden kann, sogar für Fassaden, für auch zum Teil auch statisch wirkende Wände. Das ist ein ganzes Ökosystem, was jedes Jahr wieder neu wächst, azyklisch im Winter geerntet werden kann. Und wir haben gezeigt, wir haben Prototypen entwickelt, die wurden auch ausgestellt, zum Beispiel in der Akademie der Künste, was dort für spannende Bauprodukte entwickelt werden können, die zum Teil ganz traditionell über viele Jahrhunderte eingesetzt wurden, aber jetzt neu entdeckt werden müssen für urbane Nutzung, für urbane Verbraucher. Und wir beschreiben das oft so als Hühner-Ei-Problem. Es gibt in der Landschaft, gerade in Brandenburg und in der Umgebung von Berlin, viele Pioniere, die eigentlich sich dafür interessieren, biobasierte Bauprodukte zu entwickeln. Die sind aber Nischenprodukte, sind nicht im großen Umfang verlässlich verfügbar. Es gibt genauso gut im Bauwesen zukunftsorientiert, nachhaltig denkende Bauunternehmen, die gerne anstelle von ökologisch problematischen Dämmstoffen und anderen Bauprodukten ökologisch einsetzen würden, die aber fragen, wo sind sie? Sind sie verlässlich, verfügbar in größerem Maßstab? Und diese Art von, dieses Hühner-Ei-Problem zu lösen, das ist, glaube ich, die Aufgabe der Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und da entwickeln wir als Bauhaus Erde über Fellowships, über Forschungsprojekte, über Partnerschaften mit Landwirten, mit Forstwirten, mit Hochschulen, die sich mit den Themen auseinandersetzen, und der Bauindustrie gemeinsame Lösungen.
Die Geschichte, die du jetzt erzählst, ist ja eine ganz positive und irgendwie auch ein bisschen fortschrittsgläubige, Fragezeichen. In einem Text von dir bin ich vor, ich weiß nicht wann, 2, 3 Jahren mal auf den Begriff der Bauscham gestoßen, wo du eigentlich ein anderes, sozusagen einen anderen Ansatz auch stark gemacht hast, der eben doch mit den Zumutungen zu tun hat, mit den Verhaltensänderungen. Also nicht wie eben, wo du sagtest, na, man kann den Bauern auf dem Land ja dann schlecht sagen, sie können jetzt hier nichts mehr anbauen, sondern müssen vernässen. Sondern wo du schon argumentiert hast, nein, wir müssen auch unsere Lebensweise, unsere Verhaltensweise massiv ändern. Ist das einfach unter heutigen Bedingungen politisch total unklug und du machst es nicht? Oder war das jetzt der Zeit geschuldet? Und beim Bauhaus Erde macht ihr neben den positiven Strategien, die du gerade sozusagen auch technologisch fortschrittsoptimistisch beschrieben hast, auch arbeitet ihr auch an diesen Verhaltensveränderungen? Oder ist das einfach irgendwie nicht mehr zeitgemäß?
Ja, für mich ist das kein Widerspruch zu sagen, dass wir grundsätzlich zuallererst nachdenken müssen, wie können wir viel weniger Material in Baukreisläufe einspeisen, wie können wir wegkommen von dieser linearen, extraktiven, verschwenderischen Art, wie wir der Natur permanent Ressourcen entnehmen und so tun, als wären die billig und unendlich verfügbar. Dass diese Art von Suffizienzgedanken sind, kommen auch für uns auf jeden Fall an allererster Stelle. Und aber wir sind auch realistisch und wissen, dass wir weiter Material brauchen. Und das können wir natürlich gewinnen, indem wir die Stadt als urbane Mine betrachten und überlegen, wie wir schon verausgabte graue Energie besser schützen und wertschätzen und Bestand erhalten und auch zum Teil Gebäude vielleicht so intelligent auseinandernehmen, dass wir ihre Einzelbestandteile ganz anders wieder einsetzen. Also diese Art von Kreislaufwirtschaft im Bauen ist auf jeden Fall in Deutschland, in Mitteleuropa, wo die Städte im Prinzip gebaut sind, natürlich die allererste Überlegung. Aber wir glauben, dass Bauen ist kompliziert und Gebäude sind Hybride und es ist immer ein intelligentes Zusammenführen von neuen und alten und ganz unterschiedlichen Materialien. Deshalb reicht es unserer Ansicht nach nicht nur auf Bestanderhalt und zu fordern, hört auf zu bauen. Das lässt sich so in der Gesellschaft, glaube ich, nicht durchsetzen und ist auch unrealistisch. Das heißt, wir müssen sehr genau überlegen, welche neuen Materialien wir dann wie in den Baukreislauf zusätzlich einführen. Und wenn man dann die Perspektive wechselt und ja den Planeten anschaut und auch sich darüber im Klaren wird, dass in unterschiedlichen Weltregionen, wie zum Beispiel Subsahara-Afrika oder Südostasien, Städte gerade erst im Entstehen sind. Da haben wir die sogenannte dritte globale Urbanisierungswelle, die eine Größe und Geschwindigkeit hat, die in der Welt so noch nie vorhanden war. Wir gehen davon aus, dass man ungefähr mit 2 bis 3 Milliarden Städtern in den nächsten 15 bis 20 Jahren rechnen muss. Und das sind Menschen, die von verarmten ländlichen Bevölkerungen in die Städte kommen, voller Hoffnung auf Zugang zu Bildung und Entwicklung oder die zum Teil in Slums leben, in vollkommen unwürdigen Lebensumfeldern, ohne Zugang auf Basics, was Infrastruktur angeht, von Bildung und Mobilität und Erholung. Und das heißt, wir wissen, da gibt es einen riesengroßen Bedarf an Retrofitting, auch an Neubau. Und da können wir nicht mit dieser europäischen Perspektive sagen, sorry, ihr seid zu spät gekommen, ihr dürft auch nicht mehr bauen. Wir haben schon alles CO2 verausgabt. Wir brauchen da eine zukunftsorientierte und sinnvolle Alternative. Und deshalb ist auch diese globale Perspektive für uns als Bau aus Erde der Hauptschwerpunkt. Wir arbeiten ja gerade in Bhutan, in Indonesien, in Südafrika, in unterschiedlichen anderen Weltregionen und versuchen gerade in diesen Gesellschaften dieses Narrativ von regenerativem Bauen zu platzieren.
Ja, da schließen sich bei mir jetzt zwei kritische Fragen an. Die eine ist ein bisschen platt, aber trotzdem glaube ich wichtig, als ich dir vorhin zugehört habe, wie du dargelegt hast, wie viel CO2 durch Zement und Beton und so weiter zustande kommt, habe ich mich hier so umgeguckt, euer neues Büro, Betondecke, Betonwände. Müsstet ihr nicht auch in einem Büro sitzen, das aus diesen regenerativen Baustoffen hergestellt ist? Oder seid ihr dann nicht doch, wie viele andere auch, es zumindest meinen zu sein, sozusagen gefangen in systemischen Bedingungen, dass man halt nicht das Geld hatte oder nicht die Zeit oder und so weiter? Also wie geht man mit diesen Widersprüchen um, dass man sehr genau meint zu wissen, was richtig wäre und dann in ganz vielen alltäglichen Handlungen, sei es die Wahl des neuen Büros, doch in den alten Mustern bleibt?
Ja, gute Frage, aber die kann ich ganz einfach beantworten. Das ist ein Gebäude aus den 80er Jahren. Das wurde durch das Standortmanagement von Atelier Gardens renoviert, also nicht abgerissen. Das ist erstmal eine wichtige Entscheidung, die wir natürlich absolut begrüßen und die anschließt an deine vorherige Frage. Das heißt, wir befinden uns hier in einem neu genutzten Bestandsbau und wir haben uns auch entschieden, diese Betonwände, die eben aus den 80er Jahren kommen, ganz offen zu zeigen, auch mit allen Spuren der späteren Veränderungen. Man sieht hier die ehemalige Kabelkanäle, die dann wieder zugekleistert wurden. Und diese Art von Geschichte finden wir eigentlich schön und ästhetisch auch. Das heißt, wir leben in einem Bestandsbau und unsere Einbauten, dann die Zwischenwände und die Möblierung sind alle aus Holz und wiederverwendeten Bauteilen. Und so leben wir hier, glaube ich, ganz selbstbewusst auch in einem Umfeld, was zusammenhängt und auch unser Narrativ repräsentiert.
Super. Und dazu gehört dann auch, dass wir uns auf so eine neue Ästhetik einstellen müssen, ne? Wie du es gerade beschrieben hast, die auf Putz sitzenden Steckdosen und die alten Kanäle halt irgendwie zugespachtelt, aber sichtbar und nicht weggehübscht. Gut, das macht es doch ganz anschaulich, dass es doch eine Konsequenz auch geben kann im eigenen Handeln. Die zweite Frage ist vielleicht komplizierter. Parallel zu eurer Gründung gab es ja auch diese europäische Initiative New European Bauhaus von Ursula von der Leyen, ich glaube auch von Schellenhuber so ein bisschen inspiriert, initiiert. Und da gab es ja schon aus ArchitektInnenkreisen heftige Kritik an dieser Instrumentalisierung oder Nutzung des Bauhausbegriffes, der inhaltlich, auch wenn es sich damals nicht gegen euch richtete, aber inhaltlich vielleicht auch für euch sozusagen gilt. Und die Punkte, die damals aufgebracht wurden, waren einmal sozusagen das Bauhaus, ja, wie du selber eben beschrieben hast, im industriellen Erbe oder sozusagen im Glauben an Fortschritt durch industrielle Entwicklung fußt, was du ja auch ein Stück beschrieben hast. Und das Zweite, was von einigen ja formuliert wurde, dass es in einer gewissen Weise auch eine koloniale Dimension hat. Ne? Und gerade sozusagen dann heute, wir hier aus dem reichen Norden, wie du es ja eben beschrieben hast, und jetzt werben wir mal im armen Süden dafür, dass die es besser machen als wir, ist das sozusagen insofern, ist das tatsächlich die richtige Referenz und sind das die richtigen Methoden oder müsste nicht eigentlich das Bauhaus Erde A anders heißen und B dann nicht in Berlin sitzen, sondern ganz woanders und nicht von dir, sondern von jemandem aus einem anderen Teil der Welt betrieben, geleitet, befeuert werden? Fragezeichen.
Ja, das waren jetzt
ohne dir die Kompetenz absprechen zu wollen,
das ist
großartig.
Aber das waren gleich ganz viele Fragen. Zunächst mal sind wir sind nicht das neue europäische Bauhaus. Das neue europäische Bauhaus ist eine ungefähr zeitgleich entstandene Initiative der EU. Wir werden oft verwechselt oder da in einen Topf geworfen. Daran haben wir uns schon gewöhnt.
Ich habe es differenziert.
Aber grundsätzlich gesehen hat das neue Europäische Bauhaus, glaube ich, erst jetzt in der zweiten Legislatur von Ursula von der Leyen tatsächlich die nötigen Mittel und Ressourcen, auch wirklich gute Angebote zu machen für Antragsteller und für die ganze Community von Architektur und Design und Gestaltung. Und trotz einiger, ja, vielleicht auch argumentativen Verkürzungen oder Vereinfachungen, die dort stattfinden, ist es, glaube ich, erstmal eine riesige Chance, dass überhaupt Gestaltung, Ästhetik zusammen mit Ökologie und Inklusion auf so einer Ebene platziert wird und Gehör findet. Und ich glaube, da sollten wir vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, als Gestaltungscommunity sofort darauf einzuschlagen. Wir sollten uns erstmal vielleicht auch freuen, denn es gibt nämlich tatsächlich zum ersten Mal verstärkt Forschungsmittel, die über Horizon beantragt werden können, die Gestaltungsthemen wirklich zum Zentrum machen. Und zwar, die Frage ist ja, eigentlich die Intention ist, dass man eben sagt, die Transformation auch der gebauten Umwelt und der Wirtschaft in Europa darf eben nicht nur als eine technische Transformation gedacht werden, sondern sie braucht eine breitere kulturelle, ist auch ästhetische Anstrengung. Und nur so lässt sie sich in Europa vermitteln. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das die Referenz Bauhaus die ganz ideale ist dafür. Meine Erfahrung ist, dass die meisten, die Probleme haben, sind eigentlich, kommen aus Deutschland, weil wir uns sehr, sehr kritisch und sehr akribisch damit vielleicht auch auseinandergesetzt haben und natürlich auch berechtigte Kritik äußern. Das traditionelle Bauhaus des frühen 20. Jahrhunderts ist natürlich ein Motor auch gewesen für das Bauen mit Stahl und Beton und für die grenzenlose Expansion unserer Städte und für auch eine gewisse globale Monotonie. Und all das ist auch ein problematisches Erbe. Aber meine Erfahrung ist, dass die einzigen, die wirklich kritisch und problematisch oder problematisierend damit umgehen, sind eigentlich eher deutsche Akademiker. Und vielleicht sollten wir da auch ein bisschen lockerer damit umgehen. Wir selber bekennen uns auch zu dem problematischen Erbe und finden genau dieses Bekenntnis auch zu den Problemen und mit dem Zusatz Erde auch die Intention, das neu zu denken, eigentlich vielleicht genau den richtigen Ansatz. Und ja, wir arbeiten global. Wir arbeiten, wenn wir global arbeiten, immer in Partnerschaften mit lokalen Architektinnen, Architekten und Universitäten, Forschungsinstitutionen, NGOs. Wir wissen, dass wir eine Verantwortung haben, die Ressourcen, die wir in Europa mobilisieren können, in Deutschland und auch über die EU, einfach nicht ersetzbar sind, weil die Kollegen in Indonesien, in Bhutan, in vielen afrikanischen Staaten keinen Zugang haben zu Forschungsmitteln und zu Ressourcen. Und wir sehen das eigentlich aus unserer Verantwortung an, diese Ressourcen von hier in die Orte zu lenken und sie dort verfügbar zu machen und partnerschaftlich und auf Augenhöhe zu überlegen, wie können wir dort auch die systemische Bauwende entwickeln.
Man merkt, wenn du darüber sprichst, dass diese gestalterischen Fragen, die Architektur, die Baumaterialien, immer eingebunden sind in den politischen Kontext auch, ne, und zusammenhängen mit gesellschaftspolitischen Entscheidungen. Ist es sozusagen eine Selbstüberschätzung von Architektur, dass so eine Disziplin der Motor sein kann? Muss da sozusagen nicht die Politik vorangehen oder können doch Beispiele aus der Gestaltung, die gelingen, dann anders herum sozusagen wieder die Politik motivieren, den Mut zu haben, doch Veränderungen und auch Zumutungen irgendwie anzugehen. Was ist da deine Erfahrung oder Einstellung?
Ich glaube, die gestalterischen Kompetenzen von Architektur sind schon ein ganz wichtiger, zentraler Baustein in so einer systemischen Bauwende, weil gerade diese Denkweise eigentlich ganz unterschiedliche Aspekte zusammenzuführen zu etwas Neuem. Ich glaube, das ist eine Grundfähigkeit, die auch für systemisches Denken ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass wir schon uns darüber im Klaren sind, deshalb haben wir uns als Bauhaus Erde ja auch so breit und interdisziplinär aufgestellt, dass Architekten manchmal vielleicht ihren eigenen Wirkungsgrad auch überschätzen und vielleicht auch manchmal von der Gesellschaft etwas belächelt werden, vielleicht auch teilweise zu Recht. Aber am Ende wollen wir alle in einem ästhetisch ansprechenden, würdigen Lebensumfeld wohnen. Und auch wenn wir neue technische Lösungen finden und wenn wir neue Ansätze experimentell austesten, wir müssen sie am Ende immer sehen und anfassen und riechen können. Und ich glaube, diese Art von Demonstratoren und Prototypen und Pilotprojekten zu entwickeln, das ist auch schon eine ganz wichtige Teil unserer Vorgehensweise. Am Ende zählt, was man anfassen und sehen kann, auch bei Politik. Deshalb haben wir die produktivsten Gespräche auch mit Politikern eigentlich immer in unserer Werkstatt gehabt. Dort, wo man Materialien riechen und sehen und anfassen kann. Da erreicht man die Menschen auf eine intellektuelle, aber auch eine emotionale Weise auf eine ganz viel, viel effektivere Art.
Du hast am Eingang unseres Gesprächs davon berichtet, dass du in der DDR aufgewachsen bist. Insofern hast du eine Transformationserfahrung schon hinter dir. Guckst du denn im Moment positiv in die Zukunft? Die Themen, die euch ja sozusagen motiviert haben, wie sozusagen Bekämpfung des Klimawandels und globale soziale Gerechtigkeit, sind ja in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Debatte gerade eher ein bisschen in den Hintergrund gerückt, ne, vor Fragen wie globalen Kriegen und ob jetzt mit Waffen oder mit Zöllen oder wie auch immer. Ist ja irgendwie nicht, dass man so das Gefühl hat, man wird gerade von der gesellschaftlichen Grundstimmung getragen, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Oder gehören solche Schwankungen zu Transformationsprozessen dazu? Wie siehst du das?
Ja, ich habe so verschiedene Rollen im Leben. Ich habe Kinder, ich bin Hochschullehrer, ich bin Co-CEO von Bauhaus Erde und ich muss immer natürlich die Menschen um mich herum motivieren. Und das fällt mir in den letzten Wochen manchmal echt schwer. Das kann ich nicht leugnen, obwohl ich grundsätzlich, glaube ich, eher eine optimistische Natur bin und eher das Glas halb voll sehe als halb leer. Aber es ist vollkommen klar, wir haben im Moment große Rückschläge weltweit, die uns verunsichern und die gerade in meiner Biografie, wo ich die Zeit nach der Wende eigentlich als eine permanente Zeit der Verbesserung und der Öffnung und der Ausweitung gesehen habe, dass es in den letzten Jahren ja ganz sich anders entwickelt hat und Dinge, die wir vorausgesetzt haben, plötzlich in Frage gestellt werden, ist sehr hart. Es hilft aber nichts. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder zusammenraufen, um auch die Geschichte der Zukunft in irgendeiner Weise positiv zu erzählen. Sonst tragen wir, glaube ich, nicht zur Lösungsfindung bei und stimmen nur in ein großes Klagelied ein, was im Moment absolute Berechtigung hat, uns aber nicht aus der Lösung oder aus der Krise herausführen wird. Deshalb, glaube ich, brauchen wir ein positives Narrativ und wir versuchen das auch im Bauhaus Erde zu entwickeln, indem wir eben diese Vision einer regenerativen, gebauten Umwelt entwickeln, als eine Vision, für die es sich lohnt zu streiten.
Ja, wir nennen unseren Podcast ja Fantasiemuskel, weil wir auch glauben, man braucht Fantasie, sich eine positive Zukunft vorzustellen und wir auch glauben, dass man die trainieren kann. Deshalb als letztes die Frage an dich. Du hast gesagt, zusammenraufen, damit man dann wieder positive Geschichten erzählen kann, andere motivieren. Wie geht dieses Zusammenraufen? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder was würdest du anderen empfehlen, wenn sie, wie wir alle wahrscheinlich gerade mal wieder denken, es geht gar nichts mehr oder Zukunft sieht dunkel aus? Wie, an welchem Punkt packt man wieder die eigene positive Denkweise und holt sie ans Licht oder in die Kraft hinein?
Jeder hat so seine verschiedenen, ganz individuellen Arten, Kraft zu ziehen. Ich mache das manchmal über Musik oder über das Lesen, mich mit ganz anderen Themen beschäftigen, mit Fiktion. Ich lese sehr, sehr gerne Romane und die auch ganz optimistisch und fiktiv und vielleicht magisch sind. Ich glaube, über Kunst gelingt mir das. Und manchmal, wenn ich einen guten Moment habe und merke, ich kann irgendwie meine Erfahrungen nutzen und auch meine, ja, über die Zeit zum Teil mühsam angeeigneten rhetorischen Fähigkeiten, um plötzlich Leute irgendwie zu überzeugen. Und wenn man irgendwie einen Geist gewonnen hat, einen Mitmenschen überzeugt hat, dass es einen Weg gibt, vielleicht Dinge anders zu machen, das gibt mir wahnsinnig Genugtuung.
Ja, Philipp, vielen Dank. Ich hoffe, der eine oder andere von Ihnen beim Zuhören ist auch positiv motiviert worden durch das, was Philipp erzählt hat. Ich kann es mir vorstellen. Dir vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, Friedrich.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.